Die Insider merken es jetzt schon an der Musik. Um Peru geht es in der heutigen Kontraste-Sendung, genauer gesagt um die Situation in der Region Cajamarca im nördlichen Peru. Eine Stunde Kontrastes über Politik und Wirtschaft, Macht und Kirche, Ulm und Cajamarca. Am Mikrofon ist Lothar Heuson, an der Technik Jürgen Dauter. In der heutigen Kontraste-Sendung des Lateinamerika-Komitees Ulm bei Radio Free FM beschäftigen. Hintergrund des Themas sind heftige Auseinandersetzungen um die größte Goldmine Lateinamerikas, die sich in der Region Cajamarca im nördlichen Teil des Andenstaates Peru befindet. Um was es dabei geht, wer welche Rolle spielt und mit welchen Interessen, wie die Kirche in vielfältiger und oft auch gegensätzlicher Weise einbezogen ist, und was das alles auch mit Ulm zu tun hat, all diese Fragen wollen wir in der nächsten Stunde bis 18 Uhr besprechen und diskutieren. Und mit wem könnte man diese Dinge besser besprechen und diskutieren als mit Willi Knecht, der seit vielen, vielen Jahren in Ulm lebt und entscheidender Motor der Partnerschaft zwischen der Kirchengemeinde von St. Georg hier in Ulm und der Gemeinde von San Pedro in Cajamarca, Peru ist. Willi, ganz zunächst und vorweg herzlich willkommen hier im Studio, im neuen Studio in der Büchsengasse. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit uns in aller Ruhe, denke ich, und mit der gebotenen Sorgfalt die gerade genannten Punkte zu besprechen. Vorweg aber muss man tun zur Person, auch wenn ich schon gesagt habe, viele Jahre hier in Ulm präsent. Wer ist Willi Knecht und was verbindet ihn mit dem nördlichen Peru?
Das fängt schon an mit den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, viele Befreiungsbewegungen in Lateinamerika. Ich habe mich dann jahrelang mit diesem Thema beschäftigt. Ich, während dem Theologiestudium in Frankfurt zusammen mit Jesuiten gab es viele Studenten aus Lateinamerika, auch schon erfahrene Doktoranden und so weiter, die jahrelange Praxis in Lateinamerika hatten, auch in der befreienden Arbeit. Und nach dem Studium wollte ich dann aber natürlich einfach mal das auch in der Praxis sehen und sogar auch länger dort mitleben. Konkret Nordperu. Ich habe von einer beispielgebenden Arbeit in den nördlichen Anden erfahren über zwei Priester, die aus meinem Heimatdorf stammen, aus der Pfalz, Herxheim in der Pfalz. Und ich habe mich näher für diese Arbeit interessiert. Dann kam 1975, 76 der Bischof von dort in unsere Gegend. Ich konnte mit ihm sprechen und gefragt, ob ich nicht dahin kommen konnte nach dem Studium. War er gleich einverstanden zu meiner Überraschung. Es waren sehr gute Gespräche. Und so kam ich dann eben nach Nordperu. Da werden wir dann später zu der Diözese etwas genauer hören. Ich habe übrigens noch natürlich eine spezielle Beziehung. Meine Frau stammt aus Cajamarca. Die habe ich während dieser Arbeit dort kennengelernt. Wir haben dort geheiratet und dann 1980 nach Deutschland zurück, nun nach Ulm, neu nach Ulm. Einer meiner Gedanken, kommen wir auch noch drauf zurück, war dann diese Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, hier sowohl innerkirchlich als auch gesellschaftlich gesehen weiterzugeben. Die Rede von einer Welt, die damals ja schon aktuell war, vielleicht sogar noch aktueller, zumindest mehr in der Diskussion leider als heute. Und zusammen mit einer Partnergemeinde eben das aufzubauen. Ich hatte dann das Glück, in St. Georg Ulm sehr offene Ohren zu finden, eine sehr gute Gruppe zu finden, wo das sehr möglich war. Es wurde dann diese Partnerschaft mit einer Gemeinde in der Diözese Cajamarca beschlossen. Seit 1982 wird es also 25-jähriges Jubiläum. Danach hatte ich noch andere Möglichkeiten. Ich bin in ganz Süddeutschland herumgekommen, um auch über Theologie der Befreiung zu sprechen, Vorträge zu halten und vieles andere mehr. Und dann kam es zu einer dramatischen Situation auch in der Partnerschaft, auch in der Diözese dort in Cajamarca. Ein Bischof, der das alles aufgebaut hat, mit dem ich zusammengearbeitet hatte, der wurde abgelöst, altersbedingt. Und es kam ein neuer Bischof hin, der dann nun genau das alles kaputt machen wollte, was da aufgebaut wurde. Die Partnerschaft kam in einige Schwierigkeiten und dann haben wir eben überlegt und festgestellt, dass wir trotzdem mit den Leuten, mit denen wir diese Partnerschaft angefangen haben, das sind in der überwiegend die ärmsten Leute, dass die ja eigentlich unsere Partner sind und dass wir mit denen eben weitermachen wollen. Und die sind unsere Partner. Bischof hin oder her, Bischöfe und Priester kommen und gehen, aber die Gemeinde bleibt und die Arme bleiben vor allem. Und die sind noch ärmer als damals.
Darüber werden wir nachher noch in einem besonderen Gesprächsblock zu reden haben, über die Situation konkret auch vor Ort. Nochmal die Frage, das war jetzt, was du gesagt hast, in den 70er Jahren, der Besuch in Peru war ja nicht einfach ein touristischer Besuch, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, war auch ein Arbeitsbesuch.
Es war kein Besuch, sondern es war 4 Jahre Arbeit in einer Gemeinde mit 100.000 Campesinos, also Indios, man sagt Campesinos. Eine Gemeinde, die dann in Deutschland bekannt wurde, sehr viel Literatur drüber geschrieben wurde, eine Art Pilotprojekt der peruanischen Kirche, wo ich dann direkt dort mitarbeiten konnte und natürlich entsprechende Erfahrungen auch gemacht habe. Ich habe dann auch aufgrund dieser Schwierigkeiten erwähnt, vorher mit dieser Bischofwechsel, haben die Gemeinden hier und auch dort in Peru beschlossen, eine Art Studie zu organisieren, wo alle diese Erfahrungen zusammengetragen werden, das Ganze zu dokumentieren, damit es auch nicht vergessen wird, und Lehren daraus zu ziehen für die Zukunft. Diese Studie wurde durchgeführt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgesellschaft, mit den Basisgruppen dort vor Ort und auch Befragungen hier mit verschiedenen Universitäten und so weiter. Und ich konnte dann diese Ergebnisse vorlegen und habe dann darüber auch promoviert in Theologie, Fundamentaltheologie, und dann eben auch entsprechende Artikel und 2 Bücher insgesamt sind darüber erschienen.
Situation in Peru wollen wir heute im Rahmen der Kontraste-Sendung des Ulmer Lateinamerika-Komitees sprechen. Gesprächspartner dazu ist Willi Knecht von der Partnerschaft der Kirchengemeinde St. Georg in Ulm mit der Gemeinde St. Pedro in Cajamarca. Willi, gerade vor der Musik von Leo Tejeco hatten wir über dich gesprochen, über deinen Zugang zu dem Thema Peru, über deinen Aufenthalt in Peru, deinen ja nicht kurzen Aufenthalt über ein paar Jahre hinweg. Du hast einmal ein, wie ich finde, höchst interessantes und spannendes Papier, das ich aus dem Internet gezogen habe, unter dem Titel Cajamarca als Exempel erstellt und zusammengestellt. Der erste Satz in diesem Papier lautet: Wie in einem Brennglas zeigen sich an diesem einen Ort Probleme und Chancen der einen Welt. Was, diese Frage drängt sich jetzt auf, was macht denn diesen Ort Cajamarca so sehr zu einem symbolischen Exempel, zu einem symbolischen Beispiel, historisch und auch aktuell?
Ja, erst einmal, Cajamarca ist ein Ort, wo sich Weltgeschichte ereignet hat. Es war der Treffpunkt, in Anführungszeichen Treffpunkt, zwischen Atahualpa, dem letzten Inka, und Pizarro, dem spanischen Eroberer, das mit der totalen Niederlage und der Zerstörung des Inka-Reiches und der peruanischen Andinenkultur geendet hat. Man muss daran erinnern, weil das für die Aktualität eine Bedeutung hat, dass die Spanier wegen des Goldes nach Lateinamerika, nach Amerika überhaupt kamen, nach Südamerika, speziell dann auch nach Caramaga. Es wurde ja dann so gesagt, die Indios, die können ja froh sein, dass Gott ihnen so viel Goldschätze gegeben hat, nämlich sonst wären ja die Christen nie dahin gekommen, und jetzt sind aber die Christen dahin gekommen und deswegen haben die Indios die Möglichkeit, erlöst zu werden und in den Himmel zu kommen. Und je früher sie sterben, desto schneller. Ein ganz gewagter Vergleich vielleicht, nach dem gleichen Motto könnten heute die Iraker froh sein, dass sie so viele Erdöl haben. Nämlich deswegen sind ja die Amerikaner dorthin gekommen und bringen ihnen die Freiheit und den Frieden.
Die Zivilisation, nicht wahr?
Die Zivilisation. Caramaga kann man bis heute feststellen, ein Ort, wo man ganz genau studieren kann, wie Globalisierung funktioniert. Globalisierung meine ich jetzt eher im neoliberalen Sinne, dass nämlich durch massiven Einsatz von ausländischem Kapital Bodenschätze, Rohstoffe, Arbeitskraft der einheimischen Bevölkerung ausgebeutet wird und der Gewinn nahezu ausschließlich ins Ausland gebracht wird. Caramaga ist auch deswegen, allerdings gilt es natürlich auch für andere Orte in der ganzen dritten Welt, eine Art Mittelzentrum, in dem viele Geschäfte, Geschäftsleute, Behörden und so weiter sind. Und ringsherum ein ganz großes Landgebiet mit den Indios. Und die Indios haben die einzige Funktion, praktisch eine Art Zulieferer zu sein für dieses Zentrum, also praktisch dieses Zentrum zu nähren und zu ernähren. Und das Zentrum saugt die ganze Umgebung aus und lebt dann selbst von diesem. Und das kann man ja genau dieses Modell auf die ganze Weltwirtschaft übertragen, wenn man weiß, wohin die ganzen Finanzströme fließen und so weiter, wie die Weltwirtschaft ausgerichtet ist. Das kann man ganz konkret an kleineren Strukturen auch sehen.
Kannst du gerade noch mal was zur Größenordnung von Caramaca sagen? Also einfach eine Bevölkerungszahl?
Ja. Caramaca selbst als Stadt hat inzwischen etwa 160.000 Einwohner. Caramaca ist auch ein Departement, eines von 23 Departements in Peru, und hat 1,5 Millionen Einwohner insgesamt, das Departement.
Und wenn du von den Indigenas oder von den Spaniern sogenannten Indios, auch das ist ja geradezu typisch für die Kolonialgeschichte, man fuhr nach Westen, glaubte in Indien gelandet zu sein und nannte die Bevölkerung dort Indios, also diese sogenannten Indios. Also es gibt also Überlebende, auch nach dem großen Völkermord, den die Europäer, die Spanier insbesondere in dieser Region angerichtet haben, in ganz Lateinamerika angerichtet haben. Es gibt aber immer noch eine nennenswerte Indigena-Bevölkerung, Indio-Bevölkerung.
Ja, in Peru selbst insgesamt etwa die Hälfte, wobei man natürlich sagen muss, dass damals von 1550 etwa bis 1650 9/10 der ganzen Bevölkerung ausgerottet wurden, etwa 1/10 überlebt hat. Die Bevölkerung der Indigenas hat sich dann etwas wieder erholt. In Caramaca selbst, in ganzen Umgebung auch, ist leben mehrheitlich Indios. Und diese Indios, wie schon gesagt, werden genau noch so ausgebeutet wie damals. Auch der Staat tut für sie nichts. Es gibt keine Infrastrukturmaßnahmen, deren Landwirtschaft wird nicht gefördert und so weiter. Ich möchte aber noch auf einen anderen Punkt kommen, warum Caramaca gerade so wichtig ist. Caramaca gilt nach Meinung vieler unabhängiger Kirchenhistoriker, Theologen auch, als die Diözese, in der der Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils, also diese Öffnung zur Welt, diese Hinwendung zu Menschen und diese neue Aufbrüche am besten und am deutlichsten in der Praxis gelebt wurde und gezeigt wurde, was es heißt, wenn nun Menschen aus diesem Geist darauf aufbrechen und versuchen, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, was dann natürlich auch zu entsprechenden Konflikten geführt hat. All das kann man in Caramaca sehr genau studieren.
Kannst du gerade mal ein Datum nennen für dieses Zweite Vatikanische Konzil?
Ja, 1962 bis 1965 war das Konzil. Fällt zufällig mit dem Zeitpunkt überein, 1962, als der neue Bischof damals hinkam, der bis 1992 als einer der Konzilsväter und übrigens einer der Bischöfe, die in den Katakomben von Rom zusammen mit 600 anderen Bischöfen geschworen haben, auf jeden Reichtum zu verzichten. Das war so eine Art Gelöbnis. Er war dann eine der treibenden Kräfte dieser Bewegung weltweit und hat auch schon deswegen eine internationale Bedeutung. Er war dann bis 1992 auch Präsident der peruanischen Bischofskonferenz, wurde dann abgelöst. Und wie gesagt, Caramaca Es sind viele Publikationen erschienen darüber, ein Glaubensbuch in Deutsch auch übersetzt wurde, in andere Sprachen auch. Und man kann ablesen, wie ganz konkret dort die Menschen ihre Würde gefunden haben, ihre Identität gefunden haben und von diesem Bewusstsein aus einfach neue Prozesse in Gang gesetzt haben.
Das heißt, dieser Ort Cajamarca ist auch ein Ort des kirchlichen Aufbruchs, glaube ich, das kann man so sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, des kirchlichen Aufbruchs in Lateinamerika nach diesem Zweiten Vatikanischen Konzil. Bei uns ist es ja bekannt geworden in Europa auch unter dem Stichwort Theologie der Befreiung, befreiende Praxis. Also Cajamarca ist ein ganz wesentlicher Ort für diese Theologie der Befreiung, für die Ausprägung der Theologie der Befreiung.
Nee, umgekehrt sogar, nämlich in die Praxis war vorher in Cajamarca bereits in den 60er Jahren. Und diejenigen, die später Theologie der Befreiung geschrieben haben, zum Beispiel Gustavo Gutierrez, der sogenannte Vater der Theologie der Befreiung, der war in den 60er Jahren oft in Cajamarca und hat gerade das gelernt. Also die Praxis war vorher. Und darüber wurde dann später von Theologie berichtet. Oder das wurde theorisiert und so weiter. Also ich war da dabei in der Praxis, in der Vorgeschichte der Theologie der Befreiung und natürlich dann später auch in der Theologie der Befreiung
selbst. Wir werden ja über die Theologie der Befreiung, wir werden über Bischof Dammert noch zu reden haben, gleich demnächst. Nochmal ganz kurz zur Situation in Cajamarca. Die Spanier, du hast es ja völlig zu Recht gesagt, kamen dort in diese Region wegen des Goldes, wegen des Silbers. Und Cajamarca ist auch durchaus eine Goldabbaugegend, ist zentral im Goldabbau. Kannst du mal kurz was zu den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen noch sagen?
Ja, da schließt sich wieder der Kreis von der Geschichte. Heute ist in Cajamarca die profitabelste Goldmine der Welt wohlgemerkt, die zweitgrößte vom Volumen her der Welt, weltweit. Nur um eine Zahl zu nennen, die kann man sich leicht merken, vor dem Goldabbau, der 1992 erst begonnen hat, 1993 ist das dann angelaufen, war Cajamarca das viert- oder fünftärmste Departement in Peru. 10 Jahre später war es das zweitärmste in Peru. Nachweislich hat sich die Fehlernährung, die Unterernährung, die absolute extreme Armut gesteigert, ist mehr geworden, trotz oder natürlich auch wegen des Goldabbaus. Und da kann man sehr gut sehen, wie sich diese Mythen, nenne ich das, oder diese Lügen des Neoliberalismus, Aufschwung, Fortschritt, viele Arbeitsplätze, bessere Infrastruktur, mehr Schulen und so weiter, dass das absurdum geführt wird. Und so gibt es viele Beispiele in dieser Welt, dass nämlich genau das Gegenteil oft der Fall ist.
Erste Sendung bei Radio Free FM auf 102,6 MHz. Willi Knecht steht wie keine andere Person, wie kein anderer für die Geschichte und die Gegenwart der Partnerschaft zwischen der Ulmer Gemeinde von St. Georg und der Gemeinde San Pedro in Cajamarca im nördlichen Peru. Willi, nächste Frage an dich. Wir wollen uns jetzt mal etwas näher beschäftigen mit dieser Partnerschaft. Wie hat denn das Ganze angefangen? Welche Motive, welche Überlegungen gab es? Du hast ganz zu Beginn schon mal einiges dazu gesagt. Jetzt nochmal vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen systematischer.
In Cajamarca selbst, während meiner Arbeit dort, habe ich ja konkret in der Praxis festgestellt, welche Auswirkungen das Weltwirtschaftssystem gerade für die Ärmsten hat. Und ich habe mich logischerweise, weil ich in der Diözese gearbeitet habe, als Christ verstanden und muss daher auch von der Bibel her begründen können. Das heißt, für einen Christen müsste es eigentlich selbstverständlich sein, dass er die ganzen wirtschaftlichen Vorgänge, die Verhältnisse so wie sie sind, darauf prüft, ob es den Armen schließlich besser oder schlechter geht. Das heißt, die ganze Welt, die Weltwirtschaft, die Politik mit den Augen der Armen sehen. Und da habe ich gesehen, dass in Cajamarca diese armen Menschen im Rahmen der gegenwärtigen Strukturen überhaupt keine Chance haben. Darüber gibt es ja auch viele Studien, da brauche ich jetzt gar nicht viel drüber zu reden. Als ich jetzt nun zurückkam nach Deutschland, war ja das praktisch eine Rückkehr wie in die Höhle des Löwen. Das heißt, in das Zentrum dieses Weltwirtschaftssystem. Deutschland war und ist immer noch eine der reichsten Länder der Welt. Und die deutsche Kirche ist übrigens mit Abstand bis heute die reichste Kirche der Welt, mit Abstand. Und wie ist es dann möglich, diese Sicht der Armen innerhalb einer reichen Kirche, die natürlich andere Interessen verfolgt, wo es um ganz andere vielleicht Themen geht, vordergründig zumindest, diese Interessen da hier zu vertreten. Es ging für mich immer darum, es geht um eine Welt, es geht um die gleichen weltwirtschaftlichen Strukturen. Nur wenn man jetzt von der einen Seite des Globus oder der einen Seite der Medaille auf die andere kommt und dort hier, das war mein Ziel, hier versuchen etwas zu verändern und dieses Bewusstsein von dort hier herzubringen und wenn man so will auch Stimme derer zu sein, die dort ja praktisch nicht gehört werden. Also hier eine Partnerschaft aufzubauen, überhaupt hier aktiv im Bereich einer Welt tätig zu sein, das war von mir heraus von vornherein klar. Und mir schien das mit der Partnerschaft vom pastoralen und theologischen her am sinnvollsten. Ich weiß nicht, ob ich das ganz kurz in zwei, drei Sätzen begründen kann. Wir als Christen, jetzt ist hier katholisch, aber das Evangelische ist nicht viel anders, feiern ja Gottesdienste, wir feiern unseren Glauben und vor allem in erster Linie, vorrangig dadurch, das ist die höchste Form, dass wir mit den Menschen das Brot teilen, alles das, was wir haben, miteinander teilen und andere an dem teilhaben lassen und ihnen zu einem würdigeren Leben verhelfen. Und wie kann man das besser als in einer Partnerschaft, wo eine ganz konkrete Glaubensgemeinschaft wirklich nicht jetzt rein formal, indem man eine Hostie austeilt oder sonst was, sondern indem man ganz formal das teilt, was man hat, und dadurch gemeinsam, zusammen eine Gemeinde, eine Gemeinschaft wird. Nee, es geht ja nur um die eine Kirche Jesu Christi, das sind die Gläubigen, die Menschen, die an Jesus, den Christus glauben, dass er der Messias ist. Und wir können nur diese Gemeinde sein, wenn wir so, wie er das gemacht hat, miteinander das Brot teilen und alles, was wir zum Leben brauchen, unsere Grundbedürfnisse uns auch aussprechen können und das in Augenhöhe, von Angesicht zu Angesicht. Und das konkretisiert sich eben am besten meiner Meinung nach in einer konkreten Gruppe, dass hier eine konkrete Gruppe, Glaubensgemeinschaft, mitverantwortlich zumindest ist für eine ganz konkrete Glaubensgemeinschaft dort. Das wird dort bei den Menschen sehr gut verstanden, weil hier auch die christlichen Fundamente viel stärker sind. Aber es ist auch gelungen, glaube ich, das hier verständlich zu machen. Und deswegen ist für mich eine solche Partnerschaft ein fundamentales spirituelles Erlebnis, hat eine spirituelle Dimension und natürlich ganz logischerweise eine ganz praktische soziale Dimension.
Was war denn der Hintergrund? St. Georg, gab es da schon Voraussetzungen vor der offiziellen Gründung dieser Partnerschaft? Gab es da schon Beziehungen nach Peru oder sind die quasi dann hier erst entwickelt worden?
Nach Peru nicht und auch sonst auch. Es war ganz einfach so. Es gab kurz vor 1978, 1979 eine teure Renovation des Kirchendaches, der Kirche überhaupt. Und jetzt hat der damalige Pfarrer gesagt, war Pfarrer Vögele, jetzt haben wir so viel für uns Geld ausgegeben, jetzt wollen wir auch mal an andere denken. In Tellerrand wurde ein Missionsarbeitskreis gegründet, der war schon, als ich hierher kam. Aber man hat dann einfach irgendwo Geld hingeschickt, Adressen gesammelt, man wusste ja nicht wohin, man hat keine großen Erfahrungen gehabt, der gute Wille war da. Und als ich nun mit dem Gedanken der Partnerschaft kam, der Pfarrer hat mich auch Gott sei Dank gleich angesprochen, ob ich da nicht mitmachen will, ich hätte aber sowieso mitgemacht. Und dann war der Gedanke, dass man da jetzt eine Partnerschaft mit Peru aufbaut, also wo ich konkrete Beziehungen habe, war eigentlich sehr naheliegend und es war eigentlich gar keine große Diskussion. Und bereits 1982 wurde eben dieser Beschluss des Kirchengemeinderates gefasst, diese Partnerschaft auch wirklich zu wagen. Das ist natürlich immer ein Wagnis auch. Und zu beginnen, und das war natürlich auch langfristig angelegt, man wechselt ja nicht Partner wie das Hemd, sondern das ist eine kontinuierliche Begleitung und ein Miteinanderwachsen. Wobei mir von vornherein klar war, ob das gelungen ist, sei mal dahingestellt, hier auch über die Gemeinde Veränderungen und zu bewirken, einen anderen Geist reinzubringen und das auch über die Gemeinde hinaus. Und ich glaube, es gibt zumindest Ansätze dafür und einige auch positive Erlebnisse.
Das heißt, es ging ausdrücklich nicht um die Entwicklung einer Patenschaft, sondern es ging um die Entwicklung einer Partnerschaft, bei der auch nicht das übliche Verfahren, in Anführungsstrichlein das übliche Verfahren, eine große Rolle spielt. Also was du gesagt hast von der Zeit davor, bevor diese Partnerschaft gegründet wurde, hier wird Geld gesammelt und dann wird es in die Länder des Südens transferiert, wo auch immer dort man hofft, Gutes damit auszulösen und zu bewirken. Sonst ging tatsächlich darum, auch die Erfahrungen, die jetzt in dem Fall in Peru gemacht worden sind, die Erfahrungen, die im Leben der Menschen, auf die man sich mit der Partnerschaft Bezug gemacht wurden, auch hier wieder rückwirken zu lassen, also konkret den Ulmer Raum.
Ja. Es geht um, vielleicht ein hochgegriffenes Stichwort, es geht schlicht und einfach um Umkehr. Umkehr der Menschen hier, dass andere Werte gesehen werden, gesetzt werden, jetzt christlicherseits, dass man schlicht und einfach nicht an dem vorbeigehen kann, der unter die Räuber gefallen ist. Und es sind ganze Völker unter die Räuber gefallen. Und wir kennen ja das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Es gibt noch viele andere Beispiele, dass es also bei uns um Veränderungen geht, dass wir nur dann langfristig für die Menschen in den arm gemachten Ländern etwas tun können, wenn sich bei uns hier grundlegend verändern. Man denke nur an den Energieverbrauch, wer sind eigentlich die Herren, die Macher dieser Weltwirtschaft und so weiter. Die sitzen alle in den wenigen reichen Ländern, es konzentriert sich ja immer noch mehr. Wenn wir hier nicht anfangen als Christen, dann sind alle anderen Tätigkeiten eigentlich nur ein Alibi.
Das ist auch mein persönliches Credo schon immer gewesen in all dieser Arbeit, zu sagen, die nachhaltigsten Veränderungen sind hier bei uns nachzuvollziehen und sind hier zu vollziehen. Keine noch so gute Projektpartnerschaft, keine noch so gute Spendenhilfe oder Hungerhilfe kann dies bewirken. Du hast vorhin schon gesagt, die Bundesrepublik ist eines der entscheidenden Länder im Internationalen Währungsfonds, in der Weltbank, in der Welthandelsorganisation WTO. Also hier werden die Weichen für den Welthandel gestellt und nirgendwo sonst.
Ich habe schon gesagt, dass es zu einer Krise kam. Das war ein besonders fruchtbarer Prozess hier in unserer Gemeinde. Wir haben dann, das war 1992 bis 94, überlegt, wer ist dann eigentlich die Gemeinde dort, unsere Partnergemeinde? Und wer sind wir eigentlich? Wer ist Gemeinde? Wer ist Kirche? Wer sind wir? Ich denke, auch in diesem Bereich, rein innerkirchlichen Gebiet, gibt es da noch vieles zu überdenken. Das heißt, neue Wege zu gehen. Das Bewusstsein, dass wir Gemeinde sind, dass wir Kirche sind, ist auch selbst unter engagierten Christen relativ wenig entwickelt. Und hier viel Arbeit leisten zu können. Und dabei leisten uns die Menschen dort vor Ort, die haben nämlich gesagt, wir machen weiter, auch wenn der Bischof das nicht will. Und wir machen dies und jenes. Und wir versammeln uns trotzdem. Und wir machen dies und jene Arbeiten weiter. Und es kann uns niemand verbieten, nämlich wir sind die Gemeinde und wir versammeln uns im Namen Gottes eben weiter. Und das war ein großer Impuls für uns. Und das sieht man, das ist ein konkretes Beispiel, was wir alles lernen können von diesen Menschen.
Du sprichst jetzt von der heutigen Situation des Bischofs dort und nicht mehr von Bischof Dammert, der damals ja gerade Inspirator auch dieser Partnerschaft gewesen ist. Darüber gleich nach der nächsten Musik. Ja, vor der letzten Musik haben wir über die Entwicklung und den heutigen Stand der Partnerschaft zwischen der Ulmer St. Georgs Kirchengemeinde und der Gemeinde von San Pedro in Caramalca, Peru gesprochen. Willi Knecht, unser heutiger Studiogast. Lange Zeit wurde die Bedeutung der Entwicklungen in Caramalca hier in Ulm, aber auch in anderen Teilen der Welt gesehen und in jeder Hinsicht auch gewürdigt. Du hast es vorhin auch nochmal sehr ausführlich erzählt. Personell wird diese Phase mit der Amtszeit von Bischof Dammert, der, glaube ich, bis in die frühen 90er Jahre dort der Bischof gewesen ist, identifiziert. Nochmal in vielleicht ein paar knappen Worten, du hast vorhin schon gesprochen darüber, die Theologie der Befreiung hat in Caramalca, bevor es unter diesem Begriff der Theologie der Befreiung bekannt geworden ist, quasi in der Praxis schon funktioniert. Das Besondere dieser Entwicklung der Kirche von Caramalca mit ein paar Sätzen, worin bestand das?
Ja, in wenigen Sätzen ist schwer. Ich versuche mal das in zwei, drei Beispielen.
Versuch's doch einfach.
Zum Beispiel 1969 bereits bekam Bischof Dammert auf Drängen beim damaligen Papst Paul VI. Die Erlaubnis, Indios zu Katecheten auszubilden. Mhm. Es gab die ersten Indio-Katecheten der Welt überhaupt. Das heißt, die wurden von ihrer eigenen Indio-Gemeinschaft ausgewählt, dann auf Kurse geschickt. Dann wurden sie von der Diözese beauftragt, in ihrer Gemeinschaft praktisch als eine Art Gemeindeleiter tätig zu sein. Und sie hatten vom Bischof die Erlaubnis, für alle Tätigkeiten eines Pfarrers außer Eucharistiefeier zu machen. Also viel, viel mehr weiterreichende Erlaubnisse, als das heute noch bei uns in unserer sogenannten fortschrittlichen Diskussion hier, was Laien anbelangt, überhaupt drin ist. Es entstanden sehr lebendige Basisgemeinden, wo fast 80-90% der ganzen Gemeinschaft ganz aktive Christen waren, wo gemeinsame Kanäle gebaut wurden, wo gewerkschaftsähnliche Vereinigungen gegründet wurden, um ihre Produkte besser zu vermarkten zum Beispiel. Es gab eine Art Selbstdemokratie, autarke Demokratie mit eigener Rechtsprechung und vieles andere mehr. Das wurde alles vom Bischof gefördert. Der Bischof hat auch sich immer ganz massiv auf nationaler Ebene dafür eingesetzt und darauf hingewiesen, wie sehr die Indios rassistisch auch diskriminiert sind, an den Rand gedrängt sind und sich immer wieder für diese eingesetzt. Auch deswegen viele Konflikte nicht gescheut. Ein ganz winziges Beispiel. Einer der reichsten Männer hat als der Bischof zum ersten Mal nach Cajamarca kam, als neuer Bischof, hat einer der reichsten Männer Perus von Cajamarca, ein Großgrundbesitzer, dem Bischof eine riesige Spende machen wollen, den Kirchturm verschönern. Und da hat er gesagt, nein, es wird nicht verschönert, solange nämlich Menschen buchstäblich im Dreck leben und mit Füßen getreten werden und die Indios überhaupt keine Rechte haben. Haben wir kein Recht, Kirchtürme zu bauen, sondern es geht darum, den Menschen zu helfen, denn die Menschen sind der wahre Tempel Gottes. Wenn ein Mensch misshandelt wird, wird Gott misshandelt. Und daraus ergaben sich ganz automatisch bestimmte Bewegungen, auch Konflikte. Das heißt, noch ein, zwei Sachen zu nennen. Landbibliotheken wurden angelegt, zum Beispiel, dass die Campesinos ihre eigene Geschichte erforscht haben, das heißt auch gelesen haben, alte Geschichten erzählt, die wurden dann aufgeschrieben, viele Sitten und Bräuche aus der Inka-Zeit wiederbelebt, das gemeinsame Ernte, Aussaaten, gemeinsame Ernte, was übrigens jetzt auch in unserer Partnergemeinde gemacht wird, gemeinsame Kanäle bauen und einfach die Landwirtschaft und auch das Bewusstsein, dass die Erde unser aller Land ist und dass das uns gemeinsam gehört, während vorher das alles so etwas individualisiert war und jeder für sich. Da gibt es jetzt noch viele Beispiele.
Das heißt, der viel zitierte Bezug zu den Armen, Bezug auf die Armen, war nicht nur ein theoretischer Bezug, war nicht nur ein rhetorischer Bezug, sondern ein ganz unmittelbar lebenspraktischer Bezug. Jetzt hast du ja schon erzählt, es gab einen Bruch, also vor allen Dingen als Bischof Dammert dann auch altersmäßig abgelöst worden ist. Kann man denn sagen, frage ich jetzt mal rhetorisch, dass es in den letzten Jahren so etwas wie einen Restaurationsprozess in der katholischen Kirche gegeben hat? Wenn ja, wer hat ihn in Gang gesetzt? Mit welchen Motiven? Der Leiter, glaube ich, sagt man, der Glaubenskongregation, der vorhergehende, hieß Kardinal Josef Ratzinger über diverse Jahre hinweg. Auch er hat sich mit der Situation der Kirche in Lateinamerika, der sogenannten Indios, ja mal auseinandergesetzt. Welche Rolle spielt er denn noch dazu, wenn er heute noch mal viel größere Möglichkeiten hat als jetziger Papst Benedikt?
Ja, Restauration ist ein eher harmloser Begriff. Es kam zu einem ganz, ganz drastischen Wandel. Der Bischof hat nun gesagt, und zusammen mit ihm einige Priester, die er auch teilweise mitgebracht hat, alles, was bisher gemacht wurde, ist schädlich, hat mit Kirche gar nichts zu tun, hat mit Religion nichts zu tun. Die Leute sollen beten, die sollen Sakramente empfangen, sollen alle vier Wochen beichten gehen und so weiter. Und diese Politik wurde, wir haben Dokumente dafür, ich hatte ja Gelegenheit, in den besten Archiven in Lateinamerikas zu forschen und auch im Privatarchiv von Bischof Dammert, dass dieser Bischof gezielt dorthin geschickt wurde, um genau das, was dort aufgebaut wurde, wieder zu zerstören. Zuletzt hat sogar, vor zwei Jahren war das, der römische Nuntius in Peru gesagt, alle diese sogenannten Missstände, und da meint er, dass sich die manche Bischöfe und Priester zu sehr für die Armen eingesetzt haben und nicht so sehr für das Beten. Alle diese Missstände ist dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu verdanken. Das heißt, die Schuld daran, dass all das passiert ist. Und damit stellt er sich gegen das Konzil. Ich hatte vor ein paar Wochen Gelegenheit mit Kardinal Kasper, ehemaliger Bischof von Rottenburg-Stuttgart und jetzt Kurenkardinal in Rom, zu sprechen und ihm das vorzutragen, wo auch er dann genau sagte, wer sich gegen das Konzil stellt, kann eigentlich nicht katholisch sein. Mit anderen Worten, viele dieser Bischöfe sind, die können sie nicht auf die katholische Tradition berufen und auf die katholische Lehre berufen. Aber die dürfen trotzdem munter machen, was sie wollen. Die kriegen keinen Anpfiff von Rom. Im Gegenteil, die werden ja von denen gefördert. Ganz konkret zu Kardinal Ratzinger. Über seinen Kampf gegen die Theologie der Befreiung wurde schon viel geschrieben. Ganz konkret in Cajamarca hat er sich angelegt, schon als Kardinal von München, als Erzbischof von München. Da hat er das Glaubensbuch der Campesino, ohne es zu kennen, hat er als kommunistische Propaganda dargestellt. Er wird zum Klassenkampf aufgerufen und zum Hass aufgerufen und so weiter, während das Christentum ist doch Liebe und alles Mögliche, ohne überhaupt zu wissen, um was es geht. Es kam da zu einer großen Diskussion, auch in deutschen Zeitungen. Und man merkt, wie solche Leute argumentieren, ohne überhaupt das Leben zu kennen. Und jetzt auf die gegenwärtige Situation anbelangt, der jetzige Papst kommt ja gut an bei vielen Leuten, ist ein lieber, netter alter Mann und des guten Willen ist ja auch nicht abzustreiten. Aber hat von dem, was in Lateinamerika oder überhaupt, man kann noch etwas kritischer sagen, von dem, was im wirklichen Leben abgeht und passiert, hat er wirklich nicht die geringste Ahnung. Seine Theologie beginnt im 4. Jahrhundert mit Augustinus und so weiter. Und nicht, ich sage das bewusst, hat nicht in erster Linie ein Fundament im Evangelium, in der Botschaft Jesu, dass eine gute und frohe Botschaft besonders für die Armen ist. Nach Kardinal Ratzinger, ich sage es mal etwas pointiert, in seiner Theologie ist Gott nicht wirklich Mensch geworden, das heißt einheimisch geworden, im Stall geboren, unter den Ärmsten und dort mit ihnen gelebt und gelitten und dann auch gekreuzigt worden. Alle diese Begriffe, da kann irgendein Theologe schlaue Sachen schreiben oder auch nicht. Man muss das erlebt haben und diese Menschen haben das erlebt und die sind die authentischen Zeugen dieser Botschaft Jesu und auch die Zeugen der Aufstellung, Auferstehung, weil sie im eigenen Leib erlebt haben, was dieser christliche Glaube heißt.
Ich habe vorhin mal, wie du gesagt hast, etwas vorsichtig von Restaurationsprozess gesprochen. Man könnte es vielleicht etwas schärfer fassen und sagen, es gibt eine richtige Repressionswelle. Also wirklich eine Verfolgungswelle auch von all denjenigen, die für diesen Ansatz von Theologie der Befreiung, praktischer Theologie standen,
ja,
stehen.
Peru war ja die Wiege der Theologie der Befreiung, ja, Ausgangspunkt. Ja. Und jetzt ist eben das Zentrum dagegen. Maßnahmen dagegen, der Gegenreformation, wenn man so will. Und es wurden fast ausschließlich, es gibt wenige Ausnahmen, sehr reaktionäre Bischöfe vom Opus Dei vor allem eingesetzt. Und das ist natürlich kein Zufall. Jetzt im Süden Perus, im Altiplano, eine Gegend, die früher sehr gut mit Cajamarca zusammengearbeitet hat, werden jetzt die letzten Ausländer, die wirklich mit den Armen gearbeitet haben, vertrieben. Ihre Verträge werden nicht erneuert. Es kam gerade kurz vor Weihnachten, kam es da zu einigen ganz schlimmen Zuständen.
Jetzt ist es ja nicht nur eine innerkirchliche Auseinandersetzung, sondern es hat ganz konkret auch mit der sozialen und ökonomischen Situation in der Region von Cajamarca zu tun, um da nochmal direkt sagen, den ökonomischen, den wirtschaftlichen Bezug zu finden, den sozialen und politischen Bezug. Wir haben vorhin über Goldabbau gesprochen. Jetzt ist Peru gehört zu den größten goldproduzierenden Ländern. Die Problematik des Goldabbaus, die Erweiterung auch von Goldabbau der Mine, der ist ja im Tagebau betriebene Mine, hat dort ja nochmal für sehr heftige Auseinandersetzungen, Straßensperren, hat auch mittlerweile zu Toten geführt in der Region. Und die Kirche ist Teil, ich habe ja gesagt, ganz zu Beginn, oft gegensätzliche Position, ist Teil auch dieser Auseinandersetzung. Könntest du da vielleicht abschließend noch ein paar Worte dazu sagen?
Ja, ist auf beiden Teilen vertreten, der Bischof und einige Priester mit ihm. Der Bischof auch von Druck von oben, der neue Bischof auf Druck von oben, der verurteilt jede Einmischung in diese Problematik, weil das eben nichts mit dem Evangelium, er hat zum Beispiel wörtlich zu tun hat, er hat zum Beispiel wörtlich gesagt, in der Bibel steht nichts von Umweltverschmutzung, also muss man sich dazu nicht äußern, sondern die Priester haben andere Aufgaben. Es gab dann einen offenen Brief an ihn und es gibt ganz konkrete Missstände, dass zum Beispiel die Campesinos, die protestiert haben, sogar vom Bischof an die Polizei, vom Bischof Simon an die Polizei ausgeliefert wurden, sie buchstäblich verraten wurden. Und es gibt auf der anderen Seite einige wenige Priester, unter ihnen Marco Arana, der mit mir persönlich seit 30 Jahren eng befreundet ist und der vor 2 Jahren auch in Ulm war, auf einem Vortrag, der auch den peruanischen Menschenrechtspreis bekommen hat. Der hat in den letzten Monaten einige Morddrohungen bekommen. Er wurde auf Schritt und Tritt verfolgt, überwacht und so weiter und so weiter. Es gab dann eine große Solidaritätsaktion mit ihm. Das ist einer der Priester, die noch im Geiste vom Bischof Dammert und auch gezielt ein Schüler von ihm war und der sich auf ihn Beruf. Es gibt noch einige wenige Priester, die genau das machen. Und genau diese Gemeinde und diese Priester wollen wir ja auch unterstützen, wollen ihnen auch hier eine Öffentlichkeit bieten, was ja auch gelungen ist. Und einfach diese Problematik, diese enge Beziehung zwischen Kirche, Religion und Politik und Wirtschaft deutlich machen. Es ist nicht egal, welche Position ein Bischof hat, ob er jetzt sich wirklich mit den Reichen an einen Tisch setzt und deren Brot isst, oder ob er jetzt sich mit den Armen an einen Tisch setzt und mit ihnen die Sorgen und Nöten und Leiden durchlebt und aufsteht und wirklich aufersteht, im Sinne von Auferstehung, gegen diese ungerechten Verhältnisse. Und das ist bei den heutigen Bischöfen praktisch nicht mehr der Fall.
Das heißt,
vorher wäre das so der Fall gewesen.
Das heißt, es geht auch ganz konkret in der Auseinandersetzung um eine Eingrenzung. Soziale, ökologische Problematik ist mit Goldabbau in jeder Hinsicht verbunden. Das heißt, es geht um die Sicherung der Lebensgrundlagen gegen diese internationalen Konsortien, die dort den Goldabbau unterstützt, zum Teil auch von der peruanischen Regierung, der Zentralregierung, dann betreiben. Und die Auseinandersetzung, wenn ich es richtig verstanden habe, geht mitten in die Kirche, wobei der Klerus, also die Amtskirche, wenn man so will, eher auf Seiten der Reaktion steht. Und dann auch die anderen, die sich mit den Campesinos, mit der Bevölkerung solidarisieren, die auch versuchen, Unterstützung zu machen, eher auf der Gegenseite und mit Repression verfolgt werden. Arana, hast du gerade gesagt, ja.
Ja.
Yo pregunté, Padre, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, Padre, ¿dónde está Dios? Me miro con ojos tristes y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, al fondo del socavón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Al tiempo pregunté yo, hermano que sabe de Dios. Al
tiempo pregunté. Ja, das war eine Stunde Kontrastes über die Situation. Die gegenwärtige Situation in Cajamarca, Peru. Cajamarca, Peru ist nicht nur fern in Südamerika, sondern hat ganz viel auch hier mit Ulm zu tun, über die Partnergemeinde St. Georg. Unser Gesprächspartner war Willi Knecht. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Willi, für das hier gewesen sein. Eine Stunde Kontrastes, ich habe es zu Beginn mal gesagt, über Politik und Wirtschaft, Macht und Kirche, Ulm und Cajamarca. Hört uns wieder heute in 2 Wochen, wie immer von 17 bis 18 Uhr. Am Mikrofon war Lothar Heuson, an der Technik Jürgen Dauter. Willi, nochmal ganz herzlichen Dank.
Ebenfalls, Dankeschön.
Tan importante, señor, por su casa no ha pasado. Tan importante, señor. Yo canto por los caminos. Y cuando estoy en prisión, yo canto por los caminos. Y cuando estoy en prisión, y oigo las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Si Dios verá por los pobres, tal vez sí o tal vez no, lo seguro.